Also ich bin so süchtig danach und mir macht es so eine Freude, immer wieder neue Leute kennenzulernen, immer wieder was Neues zu erleben. Ich liebe so Veränderungen. Ich halte es einfach auch, wenn ich heimfahre. Ich halte es nicht länger wie zwei, drei. Ich halte es nicht aus. Ich kann das nicht mehr.
Also ich hab einfach Angst und ich finde, dass es schade ist, dass man in einem eigenen Land Angst haben muss.
Ja, jetzt reise ich mich eh rein, aber ich fühle mich deswegen nicht diskriminiert als Frau. Mhm. Wenn jetzt, also ich gender auch nicht.
Message macht Medien mit Gerald Fleischmann. Die Macht der Worte, Medienstrategien und die Message dahinter. Für alle, die verstehen wollen, wie Meinung gemacht wird.
Und heute geht es um Heimat, Hits und Headlines. Und wir dürfen dazu mit Melissa Naschenwing sprechen. Musikerin, in Österreich ein Megastar, in Deutschland am Sprung dazu. Vielen Dank für die Möglichkeit.
Ja, Christi, freut mich.
Hallo. Wir treffen uns hier am Traunsee. In wenigen Stunden hast du hier einen Auftritt, in Kürze auch einen Soundcheck. Wie ist das eigentlich, so eine obligatorische Frage, Lampenfieber, hat man das noch, wenn man schon so ein Superstar ist?
Ich glaube, das gehört einfach wirklich dazu. Also mir ist das so gesagt worden, wenn man es nicht mehr hat, soll man sich Gedanken machen, ob man es überhaupt noch gern macht. Also natürlich, ich weiß, heute kommen wieder viele her. Man macht sich so die Gedanken, gefällt es in die Leute, was macht man für ein Programm? Die Band kommt wieder, alle kommen wieder zusammen. Da ist schon der Soundcheck eigentlich noch immer relativ gechillt, aber dann so 10 Minuten kurz davor, da fühlt man sich immer wieder, als wäre man das erste Mal auf einer Bühne und das vergeht nicht. Aber ich glaube, die gesunde Anspannung wie im Sport gehört dazu.
Okay. Wir wollen in dieser Sendung ja so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen machen. Und wenn es okay ist, dann steigen wir gleich direkt ein. Ich habe mir das Image ein bisschen angeschaut von dir bis ins Jahr 2016, 17. Das sieht man ja auch auf den Plattencovers. Einfach schön, einfach du. Gänsehautgefühl sind ja die Titel. Da waren die Haare kürzer, waren ein bisschen dünkler, ein bisschen eine bravere Kleidung. Es war die Dirndl waren ein bisschen hochgeschlossener, Jeansjacken, karierte Hemden, ein bisschen buschikos fast. Ich hoffe, das ist okay, wenn man über das Outfit spricht, aber wir reden ja über Image. Und die Farben waren Erdfarben, weiß, braun, beige und so weiter. Also es war brav. Und dann spätestens mit 2018, da war dann dieses Album Wirbelwind und der Hit, also der Song Ich stehe auf Bergbauernburm, da waren dann die Haare lang, eher blonder, heller, platinblond, kürzere, engere Kleidung und also Hotpants eigentlich, könnte man sagen, als Markenzeichen. Und die Farben waren bunter, rosa, glitzernd. War das eigentlich so eine langsame Veränderung oder war das eine bewusste Entscheidung, so wir machen da jetzt ein neues Image und starten so neu durch? Wie war das eigentlich?
Also ehrlich gesagt war nie ein Plan dahinter. Also weder, wo ich meine ersten Schritte auf die Bühne gemacht habe, noch am Weg zum Bergbauernburg. Es ist alles einfach irgendwie so passiert. Die Ziehharmonika, die war schon länger in meiner Lieblingsfarbe, pink. Und dann irgendwann habe ich mir so gedacht, ja, passt ja wohl eine pinke Lederhosen dazu. Und ich habe jetzt wirklich die Bilder gerade mir selber hergeholt im Kopf. Und ich weiß, da wo ich die karierten Hemden, die hochgeschlossener waren, angehabt habe, da war die Lederhosen gleich kurz. Nur hat sie dann einfach mehr polarisiert, weil sie pink war. Also die Fies habe ich immer schon gern hergezeigt, weil eigentlich habe ich mir gedacht, der Opa hat mir gesagt, schöne Fies kann man herzeigen. Und er hat mir immer so Komplimente gemacht, dass die Fies eigentlich ganz schön sind. Die Haare sind dann länger geworden, das stimmt, weil ich habe so oft gespielt, dass ich eigentlich keine Zeit mehr gehabt habe, zum Friseur zu gehen, also zum Waschen war keine Weile mehr. Und das Burschikose, das, was du angesprochen hast, das stimmt. Und das war wahrscheinlich echt, weil ich nicht so ein typisches Mädchen war als Kind beim Aufwachsen. Also war jetzt nicht so die Prinzessin, sondern ich war immer so im Papa sein Madl, das in der Früh mit in den Stall gegangen ist, das gern mit 4 Jahren schon am Traktor gesessen ist. Ja, war viel mit Buben unterwegs. Meine Freunde sind aktuell, also fast mehr Buben wie Mädels. Weiß nicht, ich war immer so in der Clique dabei. Und vielleicht hat es deswegen einfach so ausgeschaut, wie es ausgeschaut hat. Aber ich weiß nicht, ob der Bergbauernbub nicht funktioniert hätte, wenn ich nur so ausgeschaut hätte wie früher. Ich habe halt dann schon ein bisschen weiblicher vielleicht ausgeschaut und vielleicht ist mir das auch dann zugute kämen, aber da war nie ein Plan dahinter.
Okay. Es gibt nämlich so eine Story, die erzählt wird in der PR-Branche und ich bin halt irgendwie so ein PR-Fuzzi, nämlich, dass du, also irgendwann ist diese, also du warst erfolgreich und dann ist aber die große Musikindustrie auf dich aufmerksam geworden. Plattenlabel Sony, Ariola und so weiter und eine große Promotion-Firma und die hatten Erfolg mit Schweizer Musikern, mit dem Nick P., also Stern, der deinen Namen trägt, und vor allem mit Andreas Gabalier, so eine neue Form von Lederhosenrock, also Alpenrock, so in die Richtung, der Mann mit der Ziehharmonika. Und da gibt es eben diese Story, die erzählt wird, dass da ein weibliches Pendant gesucht wurde. Also so wie damals, da hat es diese, in den 90er Jahren hat es die vielen Boybands gegeben, dann hat es die Spice Girls gegeben. Oder zum Beispiel hat es gehabt den Superman und dann hat es halt das Supergirl gegeben, dass man sozusagen eine weibliche Form dieses Alpenrocks gesucht hat und dass man da auf dich gekommen ist. Das heißt, diese Story ist ein bisschen an den Haaren herbeigezogen.
Also ich höre das jetzt nicht zum ersten Mal, deswegen okay. Ist es für mich jetzt nichts so, ist kein Wow-Moment. Mhm. Wenn ich jetzt denke an den Hubert von Gölsern, hat es ja den auch schon gegeben mit der Ziehharmonika Form gehabt. Also ehrlich gesagt, glaube ich jetzt nicht, dass es, also könnte man ja sagen, warum sagt man dann Andreas weiblich, warum nicht Hubert von Gölsern weiblich? Mhm. Weil der Andreas halt einfach noch erfolgreicher geworden ist. Dann glaubt man immer gleich, okay, jetzt ist irgendeine Mischung zwischen Andreas und Helene, weil die Haare sind ja dann länger geworden, natürlich nur wegen der Helene. Mhm. Also viele Möglichkeiten gibt es halt bei einer blonden Frau, nicht weder kurze oder lange Haare. Aber ich habe mich musikalisch sicherlich ausgetobt, vor allem bei Wirbelwind hat man dann probiert, mehrere Sachen zu machen. Also da war ein Bayerischer drauf, aber da war dann auch schon, war ein Wirbelwind, war Bergbahn pur drauf, genau.
Ja.
Dass man ein bisschen frecher geworden ist, weil ganz ehrlich, also die Lieder, was ich zuerst gemacht habe, in dem Moment habe ich sie gespielt. Ich könnte mir nicht vorstellen, ein einziges Lied von meinen ersten zwei Alben irgendwo auf einer Bühne zu singen, wo ich mir selber denke, so, okay, für die Zeit hat es vielleicht gepasst, aber da würde ich eher noch Busreisen, glaube ich, spielen. Also das war nicht für die Masse.
Okay, also es war nicht so, dass diese große Musikindustrie hergekommen ist und gesagt hat, wir machen jetzt aus diesem braven Bauernmädel so eine Alpenbarbie mit neuen Farben und so, auf Rock und so und längere Haare, dass da irgendwie ein PR-Konzept abgespult wurde. Das war nicht der Fall, sondern das ist langsam gewachsen.
Wer mich kennt, und es sind mittlerweile schon einige in der Branche, der weiß, dass ich mir schwer was sagen lasse. Also wenn da jetzt einer herkommt zu mir und sagt, jetzt war recht so anziehen und so eine Musik machen, bin ich die Erste, die weg ist. Das ist etwas, was ich nicht kann, mir was vorschreiben lassen. Also ich bin zu stur, glaube ich. Und dieses bisschen Sturheit hat mich auch so weit gebracht, weil ich immer meinen Schädel durchgesetzt habe. Das musikalisch oder outfitmäßig oder wie auch immer, ich hab dann, wenn ich gerade in dem Moment das gespielt habe, habe ich es so gemacht, auch wenn es oft einmal falsch war, aber ich habe es einfach müssen selber so machen. Und von dem her, da hat es weder, jetzt gibt es bewusst Songwriter, die müssen jetzt irgendwas weibliches, Gabalier-mäßiges schreiben, das hat es nicht gegeben, aber der Bergbauernbub ist über Umwege zu mir gekommen. Wenn ich denke, den habe ich damals als Demo gehört, nur mit einer Gitarre. Und ich bin im Auto gesessen und habe gesagt, ich muss die Nummer aufnehmen. Okay. Und wir haben sie aufgenommen und das war, ehrlich gesagt, beim ersten Mal, das war es echt, das habe ich noch nie erzählt, die war beim ersten Mal nicht gut. Da habe ich mir gedacht, das ist so ein gutes Lied, aber irgendwie, das gefällt mir überhaupt nicht. Dann haben wir wieder gewechselt, dann hat es wieder anders gemacht und ich habe sie in der Nacht gehört und habe gesagt, das ist mein Hit. Das habe ich so gespielt, das Lied, obwohl es so weit weg war noch von einem Hit, weil ich habe ja noch meine 180 Auftritte in die Diskotheken gehabt und so. Und wo der Bergbauernbub draußen war, hat der einfach funktioniert. Und das habe ich aber in dem Moment, wo ich es das erste Mal gehört habe, dann neu aufgenommen, habe ich es gespielt.
Ich habe mich ein bisschen vorbereitet und recherchiert und habe ein Foto gefunden, das aber deine These unterstützt. Und das schauen wir uns gleich an. Und wir kommen schon zur ersten Werbeunterbrechung und machen eine kurze Werbepause und sind in Kürze zurück. Willkommen zurück bei Message macht Medien, heute mit Melissa Naschenweng. Und wir waren gerade bei dem Thema, diese Story, die da erzählt wird, dass die Musikindustrie auf die aufmerksam geworden ist und sozusagen aus einem braven Mädel eine Alpenbarbie künstlich erschaffen hat. Und ich habe mir das angeschaut. Man sieht hier eine deiner ersten Platten, ist schon einige Zeit her. Da ist das, was ich zu Beginn angesprochen habe, kürzere Haare, ein bisschen braver, ein bisschen hochgeschlossener. Aber quasi der Beweis, dass das eben nicht so war, das war schon in dir drinnen, nämlich die Ziehharmonika war bereits rosa. Und da schließt natürlich eine Frage an, also wenn das schon so war, dass das in dir drin war, ja, also dass dieses Pink schon bei dir dabei war, von Beginn weg, was ist das dann eigentlich? Warum, was wurde da aus dir herausgeholt? Warum war die Ziehharmonika beispielsweise pink?
Das hat ganz einen einfachen Grund, und zwar, ich habe ja mit 6 Jahren angefangen, Harmonika zu spielen, und in der Schule haben sie dann immer gesagt, was, das ist ja ein Instrument für Buben. Und ich habe mich total geniert, Harmonika zu spielen. Ich war eins der einzigen, also ich glaube, ich war das einzige Mädel auf der Steirischen in unserem Tal. Und irgendwie hat es mir voll getaugt, aber wenn es dann zum Vorspielen war, also ob es ein Maibaumfestl oder Geburtstag war, es gibt Fotos, ich schaue immer im Boden, weil ich mich so geniert habe, dass ich als Mädel ein Burmeninstrument spiele. Mhm. Und was ist denn die klassische Farbe für Mädels? Rosa-rot, pink. Das ist einfach so das, was ich dann in diesem Alter sagen wollte, wenn ich mich auf eine Bühne stelle, bevor dann einer sagt, ich spiele ein Burmeninstrument, muss ich sofort was rosa-rot machen. Und das habe ich mit der Ziehharmonika begonnen.
Aber das ist eigentlich fast ein bisschen ein politisches Statement, dass auch Frauen ein Instrument spielen können, das eigentlich offensichtlich, das habe ich gar nicht gewusst, dass so ein Bubeninstrument ist, das Buben vorenthalten ist oder vorbehalten ist. Ist das fast ein bisschen ein emanzipatorisches Statement, könnte man das sagen?
Naja, als Kind habe ich noch nicht gewusst, mit Politik umzugehen.
Also als Kind ist das schon
gewesen? War schon als Kind so, dass immer geheißen hat, okay, die spielt ein Bubeninstrument. Und dann habe ich in der zweiten Volksschule mit der Querflöte angefangen, weil das ein typisches Mädelsinstrument war. Weil wenn einer, ein Bursch, Querflöte gespielt hat, war es auch so. Das ist aber was, also das hat man halt früher so gesagt, also da habe ich jetzt nicht drüber nachgedacht, was das politisch bedeutet oder nicht. Und so hat sich das dann auch weitergezogen. Ich habe mir immer eine rosa-rote Ziehharmonika gewünscht, weil ich einfach gedacht habe, alles, was man rosa-rot anmalt, eben von dem Kindheitsgedanken, das ist automatisch für Mädels. Mhm. Also die Farbe Blau für Burschen, die Farbe rosa-rot für Mädels. Und dann habe ich mir gedacht, weil ich mich wohl nicht erklären müssen, dass es dann schon so weit war, dass mehrere gespielt haben. Es waren aber nur nicht viele. Mhm. Aber mittlerweile kämen da kleine Kinder zu mir, die selber rosa-rot gekleidet sind und sagen, ich habe wegen dir angefangen, Harmonika zu spielen. Mhm. Was gibt es für ein schöneres Kompliment? Und ich sage dann immer, hey, das ist das coolste Instrument für Mädels, weil ich sie einfach bestärken will. Und mittlerweile ist es normal, dass Mädels das spielen. Aber früher, wie gesagt, ich war weit und breit die Einzige.
Mhm. Es gibt ja mittlerweile sogar ein Plattenalbum, das heißt Alpen-Barbie. Also man hat mit diesem Image, dieses Rosa und dieses Barbie, mit dem hat man ja bewusst gespielt. Kann es vielleicht sogar sein, dass, also ich habe mir das angeschaut, du wurdest mehr oder weniger ein bisschen herablassend als Alpen-Barbie und so als Pupperl und so weiter irgendwie dargestellt, dass das eigentlich eine Offensivstrategie war oder vielleicht auch aus dir heraus, dass man gerade mit dem dann was gemacht hat und das sogar bewusst auf dieses Alpen-Barbie-Image gegangen ist?
Also das Wort Alpen-Barbie habe ich wirklich bewusst dann benutzt, um es anders darzustellen, weil es war
also
ja...
Also es war vorher fast, also nicht ein Schimpfwort, aber so ein bisschen...
No, doch, ich bin schon eher beschimpft worden, so also ein blondes Dummchen aus den Alpen ist halt Alpen-Barbie. Aber der Film ist ja dann rausgekommen und da ist ja die Barbie komplett neu dargestellt worden, als selbstbewusste Frau, die alles schaffen kann. Wir Frauen können auch alles schaffen und irgendwie habe ich mir gedacht, jetzt habe ich immer so meinen Schädel oder mit dem Schädel durch die Wand, quasi als Frau in einer Branche, wo ich finde, wo man es als Frau nicht leicht hat, habe ich das durchgezogen. Und was ist denn schlimm dran, wenn eine Frau fraulich ausschaut, wenn sie sich gern glitzermäßig auf der Bühne zeigt? Ich laufe daheim nicht so um. Aber trotzdem dieses Wort Alpen davor, Alpen, da verbindet halt jemand irgendwie die Heimat damit. Und wieso heißt es, dass ein Bergbauernmadel, also nicht so ausschauen kann, also zumindest auf der Bühne, wo ich mir immer wieder die Gedanken mache, was ist da in die verbild in die Leute drinnen? Nur weil ich jetzt vom Bauernhof komme, darf ich mit einer kurzen Lederhosen, pink gekleidet, vielleicht oft einmal ein bisschen weniger, nicht auf der Bühne stehen. Es gibt so schlimme Sachen auf der Welt. Also, ganz ehrlich, wer sich darüber aufregt, der hat sonst keine Probleme.
Mhm. Jetzt bist du ein Schlager-Superstar. Und so ein Superstar, so eine Alpen-Barbie, ist ja nicht nur ein Produkt, sondern natürlich auch ein Mensch, ne? Aus Fleisch und Blut. Man kann genauso blaue Flecken haben, man kann auch mal traurig sein oder einfach einen schlechten Tag haben. Kann man sich das zwischendurch einmal leisten in dieser, wir haben das gemerkt, dass alles durchgetaktet, ne? Um 15 Uhr ist der Eis, um 16 Uhr ist der Eis, um 18 Uhr ist Soundcheck, um 19 Uhr geht's los und so weiter. Kann man sich dazwischendurch leisten, Mensch zu sein, Schwächen zu zeigen?
Schwer, aber es ist notwendig. Also hinter jedem Musiker und für Superstar sind wir bei mir weit weg. Also das muss man schon auch ganz ehrlich sagen.
In Österreich bist du ein Superstar.
Bin ich gut dabei. Sagen wir so,
In Deutschland bist du dabei, in Österreich bist du auf jeden Fall einer. Aber gut.
Danke für die Blumen, aber wie gesagt, das schreckt mich immer ein bisschen, so das Wort schreckt immer ein bisschen ab. Weil für mich ist es einfach etwas, was ich wahnsinnig gern mache. Aber so das Tage habe, also viele mögen das, ich mag das nicht so gern. Aber ich sage jetzt einmal so, hinter jedem Mensch versteckt sich, oder hinter jeder Bühnenfigur versteckt sich ein Mensch mit Ängsten, mit Zweifeln, mit Einsamkeit teilweise. Die gehört auch dazu. Man verzichtet auf so viel und der Preis ist so hoch, den man da eigentlich zahlt, das sieht ja keiner. Aber ich finde trotzdem, dass man sich gewisse Pausen annehmen muss, auch wenn die Branche eigentlich keine Pausen erlaubt, weil der Druck ist riesengroß. Es ist so ein Uhrwerk, das einfach nie stillsteht. Alle sehen nur das Bühnenlicht und das Glitzer, aber dahinter ist einfach Dauerdruck.
Da stellt man natürlich die Frage, also wenn man sich das alles antut, ne, also es ist knallhart, man verzichtet auf vieles, wie du es gerade erwähnt hast, warum macht man das denn eigentlich? Ne? Da gibt's, also so viele Gründe kann es ja gar nicht geben. Also das Erste, was einem einfällt, man macht es für Reichtum und für Geld.
Oh, ne? Natürlich,
nur das deswegen. Zweite könnte sein, man macht es halt für Berühmtheit, dass man im Rampenlicht steht, für die Ehre und für Ruhm. Ja? Mir fällt ehrlicherweise sonst gar nichts, also außer ist, Musik machen, ja, nur das kann man ja zu Hause alleine auch. Ne? Was treibt einen eigentlich an, dass man sich das antut?
Man sagt nicht, umsonst Geld allein macht nicht glücklich. Natürlich geht man arbeiten, damit man Geld verdient, aber wie gesagt, dafür ist der Preis, ehrlich gesagt, für mich wäre er zu hoch. Was mich antreibt, ist das Gefühl, Menschen zu erreichen und Menschen zu berühren. Und wenn, ich meine, du kannst jetzt in das nicht reinversetzen, aber wenn du auf einer Bühne stehst und da unten sind Kinder aufgemaschelt, die die anhimmeln, die deine Lieder singen. Jetzt vor kurzem war mein Papa sein Gasthaus, dann hat jemand extra die Firmung da gemacht, damit sie mich sieht. Die hat angefangen zu blären, die hat mich gedruckt, weil man denkt, so Gefühle zu erwecken in andere Menschen und mit Musik was auszudrucken, bei Kompliment ist es tatsächlich einmal tiefgründiger gegangen in meine Lieder. Das ist das, was süchtig macht. Und deswegen mache ich das. Das ist der einzige Grund.
Und wie ist das eigentlich? Ne? Also diese Musikgeschäft-Maschinerie, die einen da quasi irgendwie so durchquetscht und ausquetscht, macht man das bewusst? Also geht man da einen Deal ein, dass man sagt, so liebe Musikindustrie, ich lasse mich da jetzt von Termin zu Termin schicken, von Konzert zu Konzert, ich lasse mich da irgendwie auspressen und dafür bekomme ich halt eben das, was du gerade geschildert hast, die Anerkennung, die Faszination im Austausch mit den Menschen, natürlich auch Ruhm und natürlich auch Geld. Ist das ein bewusster Deal, den man eingeht, dass man sagt, ich verzichte und dafür bekomme ich etwas? Oder ist man einfach drin in dem Strudel und es passiert irgendwie, wie es passiert?
Naja, ich bin ja auch einfach reingekommen in das Ganze und irgendwann ist es halt dann losgegangen, wo ich gemerkt habe, okay, 180 Mal spielen, teilweise 21 Mal im Monat von Diskothek zu Diskothek, kein Schlafen mehr, teilweise im Auto, wenn überhaupt nur ein Zimmer zum Duschen, das hat ja keiner gesehen. Der Weg war ein Wahnsinn. Also die 7 Jahre, das war, teilweise war es die Hölle. Aber immer wieder das Gefühl, was es dann gut gemacht hat, ich glaube, die Kunst ist, abzuwiegen, wie weit geht man. Weil mittlerweile spiele ich nicht mehr 180 Mal. Ich habe einen viel gesünderen Weg. Ich kann jetzt auf einen Tag, so wie heute, oder wenn es jetzt 3 Tage hintereinander sein, kann ich das durchdrucken, weil ich die ganze Schule hinter mir habe. Und es gehört dazu, zu verzichten und es gehört dazu, diszipliniert zu sein und von nichts kommt nichts. Das heißt auch nicht umsonst. Da zahlt man einen hohen Preis für das, was man kriegt. Es ist part of the game. Aber das ausquetschen lassen, das, was bei mir auch schon war, da habe ich dann gemerkt, irgendwann, wo ich im Krankenhaus munter war, bin ich mir gedacht, so, ja, so geht es halt nicht. Jetzt muss ich halt einen anderen Weg einschlagen. Und dann muss man halt lernen, früher schlafen zu gehen, dass man gescheit isst. Früher hat es gegeben Schnitzel, Semmel oder, keine Ahnung, Würstel mit Pommes. Das, jetzt steht auf meiner Karten drauf, brauch warme Mahlzeit, Frittatensuppe, das und das und das. Viele sagen uns Starallüren. Also wenn das unter Starallüren fällt, dass man ein normales, gesundes Essen kriegt, da muss ich sagen, da müssen die Leute einfach so denken, dann lass es ihnen in den Glauben, weil ich habe jetzt aufgehört, mich da zu rechtfertigen. Oder Zimmer, wenn Zimmer nicht in Ordnung sind, also das ist uns zwar selten passiert, aber auch dann, wenn ich meine Ruhe nicht habe, ich muss schlafen, sonst funktioniere ich nicht, weil mittlerweile ist es nicht mehr so, auf eine Bühne gehen und danach bin ich weg, sondern die Leute wollen Autogramme, wollen ein paar Fotos. Da gehört so viel mehr dazu und dann muss man halt schauen, dass das Team rundherum das für anrichtet. Aber gleichzeitig kriegst du halt dann immer wieder, na, das ist aber nicht mehr die Melissa von früher. Also jetzt, na, also jetzt schafft sie nicht mehr in ein, keine Ahnung, in ein Zelt. Aber da denkt man sich halt, hey, macht's das einmal mit? Oder versucht's einmal zu verstehen,
was man da eigentlich alles eininvestiert und was für eine Kräfte da auf einer Bühne dann los, oder, das ist ja Kraft, was auf der Bühne wirkt. Und alles, was mit Kraft verbunden ist, raubt dann auch Energie. Und die Energie muss ich mir irgendwie holen. Und das ist mit Schlafen und Essen. Und das sind meine zwei einzigen Herausforderungen auch, ja. Mhm. Anforderungen, dass das passt.
Okay. Du hast zuvor selbst erwähnt, man muss auf etwas verzichten. Gibt es etwas, das auf der Strecke bleibt? Kann man das benennen?
Spontanität und ein normales Leben zum Beispiel und auch, ja, das Vertrauen. Also ich tue mir schon schwer, fremde Leute zu vertrauen, die kennenlernen. Früher war das so, da lernt man wen kennen, findet man sich sympathisch. Ob das jetzt Freunde sind oder ob das Partnerschaft oder was auch immer ist. Wer meint es noch ernst? Wer interessiert sich für die Melissa, die was auf der Nostra mit 33 Einwohnern aufgewachsen ist? Wer interessiert sich für das andere? Weil es ist natürlich schon ein praktisches Leben, wenn man mit mir unterwegs ist. Und das normale Leben, sage ich einmal, so wie mein Bruder jetzt Mitte 20 oder gerade 20, besser gesagt, in der Mitte seines Lebens da oder in seiner Blüte, wenn man denkt, ja, da geht aus, Freitag, Samstag, wurscht, wie lange, Sonntag, Schlaf, komplett egal, das geht ja bei mir alles nicht mehr. Oder jetzt fahren wir spontan Legnano. Geht nicht, kann ich nicht. Und ich habe mit, wo ich 20 war, auf wirklich jedes Festival verzichtet, weil ich gesagt habe, ich fahre jetzt einmal Polen oder ich fahre Frankreich oder ich fahre Shanghai oder ich fliege Shanghai, weil ich habe da Auftritte, aber Auftritte, die niemand interessiert haben. Ich war 7 Jahre lang unterwegs, teilweise bei Sachen, wo meine Freunde echt eine geile Zeit gehabt haben und ich habe mir gedacht, so spannend, was ich da mache.
Das, was du erwähnt hast, die Menschen, wo du einfach Schwierigkeiten hast zu vertrauen, weil die es eben wegen dem Geld oder wegen, wegen dem Produkt Alpenbarbie quasi bei dir dabei sind, hast du da irgendeinen Filter oder irgendeinen Schmäh oder einen Trick oder einen Schalter, wo du merkst, ah, der meint's ernst oder der meint's nicht ernst? Wie gibt es da irgendeinen?
Leider habe ich das nicht.
Das gibt es nicht.
Also okay. Das Herzerl ist scheinbar zu groß und zu teilweise naiv. Ich bringe das nicht weg. Ich versuche zwar immer vorsichtig zu sein, aber...
Gab es da schon Enttäuschungen?
Ja, viele Enttäuschungen. Mhm. Also, da brauche ich jetzt gar nicht aufzählen, aber wo ich mir oft gedacht habe, so, es hat sich so ernst angefühlt. Das ist jetzt nicht nur Liebe. Das ist auch teilweise im Bekanntenkreis, wo man gedacht habe, aber eigentlich, das war ja wohl cool. Und dann denkt man sich, boah, scheiße. Aber das gehört im Leben dazu. Das passiert einem normalen Mensch auch. Das passiert jetzt nicht nur mir. Mhm, aber ich bin da immer irgendwie in meiner Rolle drinnen und denke, oder in meiner Rolle, ich glaube halt immer wieder an das Gute in einem Menschen. Und das wird mir halt oft einmal zum Verhängnis, weil es nicht jeder gut meint.
Eine Sache, auf die du auch verzichtet hast, bewusst, war das Jurastudium, das Studium der Rechtswissenschaften. Das stimmt ja, du hast das begonnen und hast das gestoppt dann, weil du eben Karriere gemacht hast. Willst du das eigentlich einmal fertig machen, das Jurastudium, irgendwann?
Ja, Bildung läuft mir ja nicht davon, gell? Aber hoffentlich nicht. Nein, ich sage jetzt blöd gesagt, aber ich habe es ja bewusst, ich habe es jetzt nicht begonnen, um Zeit zu vertreiben. Mhm. Ich habe mich für das wahnsinnig interessiert und war auch echt eine brave Studentin. Also ich habe meinen ersten Abschnitt gemacht innerhalb seiner Zeit, dann habe ich noch Strafrecht, Fachprüfung gemacht.
Oder anders gefragt, ist es möglich, dass man sagt, liebe Musikmaschine, ja, Maschinerie, Industrie, so jetzt ist einmal Stopp, jetzt ist einmal Pause, jetzt ist einmal 3 Jahre, mache ich jetzt mein Studium fertig jetzt ist einmal, und ich melde mich in 3 Jahren wieder und dann mache ich wieder große Konzerte. Das geht gar nicht, das lässt diese Maschine nicht zu.
Nein, gar nicht die Maschine, sondern ich selber. Also ich merke das, so wie den Winter war es ein bisschen ruhiger, also es war volle Katastrophen für mich. Also so Wochenends daheim sitzen und nirgends sein und nicht spielen. Und
ach so, also das heißt, es hat mit der Maschine an sich gar nichts zu tun, sondern es liegt in dir selber.
Und ich habe meinen Manager im Winter angerufen und habe gesagt, so jetzt müssen wir mal schauen, jetzt muss ich wieder ein bisschen mehr. Und dann sagt er, du bist voll von Mai bis November, du wirst mich im Sommer wieder anrufen, das ist zu viel. Und ich sage, nein, aber das ist mir alles zu wenig. Also ich bin so süchtig danach und mir macht es so eine Freude, immer wieder neue Leute kennenzulernen, immer wieder was Neues zu erleben. Ich liebe so Veränderungen. Mhm. Und ich halte es einfach, auch wenn ich heimfahre, ich halte es nicht länger wie 2, 3, ich halte es nicht aus. Ich kann das nicht mehr. Ich habe das verlernt. Früher wollte ich nur daheim sein. Mhm. Und jetzt ist es so, noch 3 Tage fällt mir die Decke auf den Kopf und ich denke mir so, keiner braucht mich mehr. Vielleicht ist es auch die Angst, jetzt keiner interessiert sich mehr, keiner braucht mich mehr. Was soll ich jetzt tun? Mache ich noch extra noch mehr Instagram-Stories, weil das mache ich alles selber, das gebe ich alles aus der Hand. Okay.
da bin ich noch, ja, belehrbar.
Okay. Bleib mal kurz bei diesem Jurastudium. Warum hast du eigentlich Rechtswissenschaften begonnen?
Naja, weil es nie schlecht ist, wenn man sich mit Recht auskennt. Mhm. Und vor allem bin ich so für Gerechtigkeit auch in der Schule schon immer gewesen. Dass mir das hat mir einfach gefesselt. Also ich habe teilweise die Bücher hab ich gefressen. Ich wollte alles wissen. Und dann bin ich ja schon so viel weitergegangen, weil im ersten Abschnitt beim Jus-Studium, da lernst du ja nur über Römisch Recht, Rechtsgeschichte, eigentlich alles, was ehrlich gesagt uninteressant ist. Mhm. Und dann geht es ja weiter in das Erbrecht, Familienrecht, Scheidungen. Das hat mich alles interessiert und das wollte ich unbedingt machen. Aber
viele, die Jus studieren, beginnen, da geht es ja um Recht und um Unrecht und um Gerechtigkeitsfragen, machen das ja auch, weil sie da so ein bisschen eine politische Motivation dahinter haben. Ich frage es einfach, ja. Es gab Gerüchte, dass du 2028 als Bundespräsidentin kandidieren möchtest. War das ein Marketing-Schmäh? Ich habe das irgendwie erzählt. In den Medien ist das gestanden. Wo ist da dahinter?
Also das war, ich habe das selber gelesen in den Medien, ja. Das war scheinbar von denen ein April-Scherz. Und ganz ehrlich, wer das ernst genommen hat, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren.
Okay, gut. Na, dann habe ich kurzzeitig die Kontrolle verloren. Nein, ich habe es ernst genommen, indem ich gedacht habe, aber...
Nein, aber, ja, okay. Aber es ist so lustig, weil mir das ein paar Leute geschickt und ich habe mich fürchterlich aufgeregt.
Okay.
Und dann ist mir geschickt worden, Melissa, heute ist der 1. April. Und ich so, aber wie dürfen denn die sich an April schauen? Ich habe ja selber, selber die Kontrolle verloren. Okay. Und nochmal zum Just zurück. Es geht eigentlich gar nicht um Recht haben, das ist mir hängen geblieben, sondern um Recht bekommen.
Und Gerechtigkeit, ne?
Ja, aber oft einmal kriegen die anderen sogar Recht, weil wenn du Recht bekommst und nicht Recht hast, ist ja...
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich wollte da irgendwie diesen Bogen hin zur Politik ein bisschen spannen. Bist du ein politischer Mensch?
Jeder in dem Land soll ein politischer Mensch sein.
Okay. Also. Hast du eine Meinung zu generellen politischen Themen wie Klimaschutz, Krieg in der Ukraine, Donald Trump, was auch immer. Und wenn du eine Meinung hast, kannst du dir leisten, diese Meinung zu sagen? Oder ist es gefährlich?
Ich glaube, das kann jeder selber entscheiden. Ich dränge niemandem meine Meinung auf, weil ich bin Musikerin und ich bin für Unterhaltung zuständig. Und ich glaube, so schwerwiegende Themen, das geht mir nichts an. Natürlich mache ich von meinem Stimmrecht Gebrauch und ich finde, dass jeder eine Meinung haben sollte. Und was man halt schon merkt, ist eine Verunsicherung, auch bei uns im Land, aber den Drang nach Zusammenhalt. Und was probieren denn wir da bei Konzerten? Dass die Leute zusammenkommen, dass sie wieder zusammenhelfen. Und bei mir wird auch gesagt, was ist denn das für leichte Kost, was ich da mache? Das ist ja politisch gar nichts, was ich mache. Naja, nicht jedes Lied muss eine Wissenschaft sein. Und oft braucht es eben die leichten Sachen auch, weil politisch teilweise wirklich was auf der Welt, was da passiert, da muss man sich echt fragen, ob man Kinder in die Welt noch setzt. Also ganz schwer gesagt jetzt. Das ist schon sehr beängstigend und wie gesagt, aber meine Meinung ist meine Meinung und andere.
Wobei, das war jetzt eigentlich schon fast ein politisches Statement, ne? Also mit dieser, wie sich die Welt irgendwie verändert. Also so generell ein bisschen, das traust du schon zu, aber so ins Detail. Worauf ich hinaus will, es gibt einen sogenannten Backfire-Effekt in der Massenkommunikation. Das ist, wenn prominente Persönlichkeiten sich irgendwie politisch positionieren oder was eine Meinung artikulieren und dann verlieren sie halt irgendwie ein ganzes Segment an Fans. Zum Beispiel, wir haben vorher über ihn gesprochen, Andreas Gabalier hat einmal die Bundeshymne gesungen ohne diese Zeile mit den Töchtern und hat dann irgendwie eine ganze Community verloren, nämlich die eher links der Mitte. Oder die Taylor Swift hat einmal was gesagt, irgendwas Politisches und hat dann irgendwie einen Shitstorm bekommen und hat Fans verloren. Bei der ist wahrscheinlich wurscht.
Ich muss sagen, das ist keine Rolle.
Ist das auch ein Mitgrund, dass man sagt, na, ich behalte das lieber für mich, weil man könnte ja Fans verlieren?
Nein, ich fühle mich aber einfach auch nicht in der Position. Also wie gesagt, es soll jeder selber entscheiden. Und das mit der Bundeshymne, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das nicht schlimm. Also das hat mich... Also als Frau, weil viele Frauen haben sich ja da betroffen gefühlt. Also mir als Frau, also muss ich ganz ehrlich sagen.
Nicht schlimm, es ohne Töchter zu singen oder es mit Töchtern?
Ja, jetzt reiße ich mich eh eine, aber ich habe es nicht so schlimm gefunden, wie dass sie ihn dargestellt haben. Also dann hat das halt so gesungen, wie er es gelernt hat. Aber ich fühle mich deswegen nicht diskriminiert als Frau, wenn jetzt
Also ich gender auch nicht, zum Beispiel, weil da wäre ich einfach im Leben nicht mehr fertig. Und wenn ich denke, wenn das jetzt was Schlechtes ist, weil ich jetzt sage, dass ich jetzt nicht da die ganze Zeit um mich herum, also ist das wirklich was Schlimmes? Ich weiß es nicht. Also,
ja, ich würde jetzt auch nicht reinreiten, weil
ja,
du hast gesagt, du willst eigentlich die Meinung für dich behalten.
Ja, aber dass ich nicht
gendere, nicht ist. Das ist, in der heutigen Zeit ist es schon ein bisschen ein politisches Statement.
Das gibt naja, aber sehr ich bin viele, ja eine Frau. Und ja. Wenn ich sage, als Frau, ich gender nicht, finde ja. ich, ist es nur einmal anders darzustellen, wie wenn ein Mann okay. sagt, er gendert nicht. Weil wenn ein Mann das sagt, heißt es gleich, Frauen sind nichts wert. Aber ich fühle mich trotzdem gleich viel wert, obwohl ich oft einmal auf das Gendern verzichte, also, oder eigentlich immer, weil ich mich einfach, ich verschleiere mich teilweise in Sätzen, denke mir so, ich weiß gar nicht mehr, ob das grammatikalisch richtig ist. Ich mache das jetzt nicht.
Du hast vorher angesprochen, was derzeit in der Welt los ist und dass sich manche fragen, ob man überhaupt nur Kinder in die Welt setzt. Ja? Hast du eine Meinung zu US-Präsident Donald Trump beispielsweise? Findest du den irgendwie so oder so? Und würdest du das sagen?
Nein, würde ich nicht sagen.
Nicht, okay.
Also gut, ich habe jetzt schon zu viel gesagt.
Ja, gut. Ich tue noch ein bisschen, weil ich bleibe respektvoll, austesten diese politischen Statements. Als Frau nachts allein, beispielsweise in Wien oder in Graz, in Linz, würdest du sagen, kann man sorglos sich alleine bewegen, überhaupt kein Problem? Oder hat sich da was verändert? Fühlt man sich da ein bisschen unsicher?
Also ich würde es allein nicht machen, ganz ehrlich. Und das hat jetzt nichts mit meiner Position zu tun, dass ich Angst habe, dass mich irgendwer kennt und vielleicht angeht, sondern ich bin selber oft in Städte unterwegs und da, wo ich herkomme, da ist es kein Problem. Da brauchst du noch nicht einmal das Haus zu sperren, soll man vielleicht auch nicht zu laut sagen, weil wenn sie dann wissen, wo du daheim bist, können sie einfach reingehen.
Also aber im Lesachtal kann man
ja,
alleine nachts
aber
gehen.
Dann, ich weiß das eben von dem Moment an, wo ich Graz gekommen bin, mein Studium zu beginnen. Also ich bin einmal auf die Bushaltestelle hochgegangen, da hat mir sowieso niemand gegrüßt, das war schon so, oh Gott, was haben die vor Ort? Ist es, wie es ist, ist in der Stadt anders. Aber auf Nacht, was da teilweise, wenn ich da oft mit dem Auto durchgefahren bin, würde mich nicht trauen. Und das ist eigentlich, ich habe einfach Angst und ich finde, dass es schade ist, dass man in einem eigenen Land Angst haben muss, wobei man muss schon sagen, es gibt überall schwarze Schafe. Weißt, das ist jetzt, es kann bei uns daheim genauso einmal was passieren. Aber ich fühle mich als Frau allein die Nacht nicht sicher.
Hast du den Eindruck, da hat sich was verändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten?
Das weiß ich jetzt wiederum nicht, weil ich so lange im Lesachtal war und bei uns war ja nichts. Also ich weiß nicht, wie es in Graz vor 20 Jahren war. Das kann ich jetzt schwer beurteilen. Ich weiß nur von dem Moment an, wo ich da hingekommen bin, dass ich mir gedacht habe, so, ob ich meine Kinder da in die Schule schicken möchte.
Gibt es irgendwas in Österreich, was dich stört, wo du irgendwie sagst, also wenn ich Politiker war, da würde ich irgendwie ansetzen, da würde ich was machen. Kann auch ganz allgemein sein, irgendwie, wo du denkst, das passt nicht.
Ja, passen tut viel nicht, aber dass es allen passt, das wird auch nie sein. Ich finde halt einfach, dass das Land wieder ein bisschen mehr zusammenrücken müsste. Also es ist so auseinanderdividiert worden, also auch durch das ganze Thema, was wir vor einigen Jahren gehabt haben, wo man sich denkt, was ist denn da eigentlich mit uns passiert? Also da sind ja teilweise in der Familie Streitigkeiten passiert, da hat man Leute bewusst getrennt, weiß man nicht. Gell?
Meinst du jetzt das Corona-Thema?
Zum Beispiel, ne? Also ich habe zwar keine 2G-Konzerte zum Beispiel gespielt, ich habe gesagt, ich halte mich da raus, ich bin angefragt worden, ob ich Werbung mache dafür, dann habe ich gesagt, nein, lasst mich in Ruhe, ich habe damit nichts zu tun, ich lasse mich nicht kaufen. Da fliege ich aus der Fernsehsendung, okay, ist einfach so und ich werde es nicht unterstützen, weil ich bin für Leute, ich bin Musikerin, ich bin für Leute. Und das ist jetzt nicht so, dass ich sage, ich will ja keinen verlieren, ich will es allen recht machen, aber es ist trotzdem nicht meine Aufgabe, mich erstens in Gesundheit einzumischen, weil das geht mir nichts an von einem anderen. Politiker, ja, das ist deren Aufgabe, aber meine ist es nicht. Und dann ist es auch natürlich gleich wieder so dargestellt worden, ja, das ist so eine oder das ist so eine. Das war schon ein sehr, sehr trauriges Thema, muss ich sagen. Also da war ich froh, dass ich daheim im Lesachtal war. Da war es noch ein bisschen normaler.
Da wurden Fehler gemacht?
Nein, gar nicht Fehler gemacht. Wir wohnen so weit auseinander. Da hat man gehabt, also wenn ich in Wien im 13. Stock wohne
Und da ist, keine Ahnung, ein Lockdown. Mhm. Also da kriege ich die Krise. Bei uns daheim, wir haben einen Bauernhof, da ist rundherum nichts, nichts. Und man hat alles eingefroren, man hat das Fleisch drinnen, man hat einen Vorrat, ein Bauer hat immer einen Vorrat. Da brauche ich kein Geschäft. Und uns, bei uns ist es auch so, die Apotheke ist einmal eine halbe Stunde weg und das nächste Geschäft da. Wir sind es gewohnt, mehr einzukaufen. Und sind noch nicht keine Hamsterjäger, weil wir haben ja immer was daheim. Mhm.
Es ist leider bedauerlich, aber wir müssen eine Werbeunterbrechung machen. Wir sind eigentlich gerade mittendrin, aber ich versuche dann gleich irgendwie den Schwung weiter mitzunehmen. Liebe Zuschauer und Zuhörer, wir sind in Kürze zurück. Willkommen zurück bei Message Macht Medien mit Melissa Naschenweng, in Österreich ein Schlagerstar, in Deutschland am Sprung dazu. Wir waren gerade mitten im Schwung, in dem Ausloten von politischen Themen. Eine konkrete Frage, wenn man Schlagerstar ist, da passiert es oft, dass von den Medien so ein bisschen, da wird man in so eine Ecke gestellt, so ein bisschen Mitte rechts, wenn man es politisch betrachtet. Und du hast einen Song gehabt, der Michel mit der Sichel. Aus dem Text geht es, glaube ich, nicht hervor, aber aus dem Video dann, das war, der Michel ist homosexuell, glaube ich, war das bewusst, also ich hinterfrage das heute immer, war das bewusstes Statement, um diesen in dieser Ecke ein bisschen zu entkommen und ein bisschen breiter zu werden. Kann man das so verstehen?
Es war auch wieder, ehrlich gesagt, keine Idee dahinter. Nur haben wir irgendwie versucht, einen Schmäh einzubauen und dann sind verschiedene Ideen vorgeschlagen worden und dann habe ich, und ich weiß gar nicht, oder hat wer anders mir das geschmackhaft gemacht, ich habe dann gesagt, wie cool wäre es eigentlich, wenn der dann danach gar nicht auf Frauen steht, sondern auf Männer, weil ja, das wird uns immer wieder irgendwie vorgeworfen, was ich einfach total schlimm finde und ich finde das auch nicht fair, weil mir ist das wurscht, wer was für eine Ausrichtung hat in der Liebe. Also wenn einer ein cooler Mensch ist, dann mag ich den, ob der Frauen oder Männer oder was auch immer steht, ist ganz egal. Aber das war eigentlich echt cool, das war nämlich zuerst nicht so und gedacht und dann sind ein paar Vorschläge gekommen, irgendwie einen Schmäh brauchen wir. Und dann haben wir gesagt, okay, das wäre ja eigentlich cool und das haben die dann auch echt gefeiert. Ja.
Aber das mit dieser Ecke, in die man gestellt wird, du hast das jetzt eh auch angesprochen, da gibt es auch einen massenmedialen Begriff dafür, das ist die Kulturkluft, auch als Schlagerstigma bezeichnet. Also man hat halt Rekordquoten, man hat gefüllte Hallen, tausende Tickets, die verkauft werden und dann gibt es eben so eine eher eine Elite. Das sind oft Medien wie Süddeutsche, Spiegel, Standard, Presse. Die schreiben dann über dich beispielsweise Kitsch, Kommerz, Opium für ungebildete Masse oder einmal haben sie geschrieben über dich, du bist aggressiv, oberflächlich, schöne Bilder ohne jegliche Kante. Tut einem das weh oder lässt man das über sich ergehen?
Ehrlich gesagt finde ich es schon immer wieder wahnsinnig frech, dass man vor allem auch die Schlagermusik als Musik der zweiten Reihe eigentlich einordnet und bezeichnet und in dem Fall eigentlich beschimpft. Weil man beschimpft ja nicht nur die Schlagermusik, sondern man beschimpft ein Millionenpublikum. Und das ist respektlos. Und ich finde, das sagt viel mehr über die Leute aus, die sowas schreiben, als wie über uns. Weil wir, wie gesagt, wir machen Musik für, also ich mache Musik für die Leute, denen es gefällt. Und Schlager generell gefällt einfach wahnsinnig vielen Menschen. Es ist was Leichtes. Es muss nicht jedes Lied eine Wissenschaft sein und sicherlich tut es auch oft einmal weh, wenn man es liest. Vor allem an Tagen, wo man richtig viel erlebt hat und auch richtig viel gearbeitet hat, weil hinter dieser Musik steckt wahnsinnig viel Arbeit, wahnsinnig viel Disziplin. Und mir fällt da einfach nur das Wort respektlos ein, weil da, wo ich herkomme, da hat man gelernt, dass man Leute schätzt, die was tun, dass man Leute auf Augenhöhe begegnet und nicht kein Wissen haben und dann groß urteilen. Also wie gesagt, das ist für mich...
Es gibt nur so ein Phänomen in den Massenmedien, das ist das sogenannte Authentizitätsparadoxon. Das heißt, man muss ein Klischee erfüllen. Also beispielsweise als Schlagerstar muss man ein ländliches Idyll erfüllen, heimatverbunden sein, geerdet.
Freundlich, immer gut
drauf. Schlagerimage, genau. Also das heißt, mit Harmonika am Traunsee wie hier und nicht mit Steuerakten im Büro sich abbilden lassen, im Dirndl am Volksfest und nicht in der Robe am Opernball, eher Stelze, Schnitzel, Bier und nicht Austern und Champagner. Und das muss man halt erfüllen, dieses Klischee. Will man da manches mal ausbrechen? Also wie man manches Mal denkt man sich, eigentlich möchte ich schon am Opernball gehen, muss jetzt nicht unbedingt Champagner und Austern sein, aber irgendwie was anderes will man da mal irgendwie hinaus.
Oft einmal würde man schon gern ausbrechen, sage ich ganz ehrlich, und ich brich ja oft einmal aus. Und das ist meistens so, wenn man immer jetzt das, was du gerade beschrieben hast, das Authentische und das Bild, was jeder kennt, macht, hast du irgendwann, ja, das ist ja alles inszeniert, das ist ja gar nicht so, also das ist ja kein Bergbaumadel. Dann macht man was anderes, beispielsweise Opernball oder Champagner, was ich nicht trinke, aber egal. Dann hast du, jetzt ist sie nicht mehr authentisch. Also allen recht getan ist die Kunst, die niemand kann. Bei mir ist es halt so, tatsächlich, Schnitzel mag ich, ich bin eine Wirtshaustochter. Ich trinke halt lieber ein Bier als ein Champagner, abgesehen davon, dass ich Histaminunverträglichkeit habe, keinen Champagner vertrage. Aber das ist halt so in mir drin. Aber deswegen Alpen-Barbie nochmal zurückzukommen. Die Alpen ist das Heimat und die Barbie ist genau das, der Gegensatz. Und ich versuche ja irgendwie den Spagat zu schaffen, dass ich sage, ich kann mit Gummistiefeln daheim im Stall sein, aber ich kann auch am Opernball stehen.
Ausbrechen irgendwie in eine ganz andere Richtung, zum Beispiel würdest du mit einem deutschen Gangster-Rapper einen Song aufnehmen?
Nein, also ich sage jetzt einmal nein, man weiß nicht, sage niemals nie, aber
so
ich mag die Musik, aber wenn es nicht klappt, ich mag die Musik, was ich mache.
Okay. Oder ein klassisches Konzert oder irgendwie bei den Festwochen in so eine französische Avantgarde-Performance anschauen oder was. Lust auf sowas, das kann man nicht, oder wurscht.
Nein, man muss schon ein bisschen weltoffen sein, finde ich. Und man muss auch Sachen ausprobieren. Was ich in meinem Leben noch ausprobieren werde, das kann ich da jetzt nicht sagen, weil es nicht weiß, aber ich bin keine, die nur so engstirnig dahin fährt und nicht nach rechts und nicht nach links schaut, sondern ich denke mir immer so, ja, geht oder geht sich mit mir aus oder geht sich nicht mit mir aus. Aber unterm Strich muss er sich dann auch für mich gut anfühlen und ich bin absolut kein Produkt in dieser Branche, das sich von irgendwem was sagen lässt, sondern ich ziehe das durch, wie ich glaube, dass es richtig ist.
Wir haben zu Beginn gesprochen von sehr vielen Menschen, die dich umgeben. Also das sind Promotion-Firmen, PR-Leute, natürlich auch Musiker, Manager und so weiter. Gibt es eigentlich jemanden, muss da gar nicht sagen vielleicht, aber gibt es überhaupt jemanden, der von Beginn weg oder zumindest schon seit 10 Jahren, also 2012, 13, 14, der einfach schon sehr lang dabei ist und diese ganzen Wechsel, die es da wahrscheinlich gibt, irgendwie durchgemacht hat? Und
11 Jahre lang. Mein Techniker, der Thomas. Und einer meiner besten Freunde.
Okay, der Thomas. Alles klar.
Und der zweite ist dann der Sebastian. Auch mein bester Freund. Also,
okay, ist auch im Umfeld.
Das ist mein Produzent und mein Musiker, also musikalischer Leiter und Gitarrist und alles einfach.
Also Thomas und Sebastian, die sind lang dabei, die haben all diese ganzen Wechsel.
Also Thomas, kennt euch sicher am meisten erzählen.
Okay. Jetzt sind wir wieder bei der Karriere. Stimmt es, ab 2025 gibt es ein bisschen diese Strategie, Deutschland zu erobern? Es gibt große Auftritte bei Florian Silbereisen in TV-Shows. Ich habe die KI gefragt, die künstliche Intelligenz. Was bist du im deutschen Markt? Und die KI fasst zusammen, Melissa Naschenwing befindet sich derzeit im Durchbruch.
Oh. Das ist wieder,
also du hast gerade irgendwie einen Durchbruch, jetzt gerade mittendrin sind wir. Ist das Ziel, so groß wie Helene Fischer zu werden? Ist das ein Ziel, das man anstrebt?
Man muss immer aufpassen, dass man sich nicht unrealistische Ziele setzt, weil wenn mich nur das Ziel glücklich macht, dann habe ich ein Problem dorthin. Also bei mir ist immer so, ich stecke mir immer so kleine Ziele und die feiere ich dann. Natürlich ist der deutsche Markt, das ist die Königsklasse, das sind einfach die meisten Leute daheim, also in dem Feld, wo ich jetzt unterwegs bin. Aber ich habe eine riesengroße Freiheit und bin unglaublich stolz, dass ich das in Österreich erleben darf, weil es gibt wirklich gute Leute in dem Land. Und dass ich da weiblich jetzt ganz gut mitmischen kann, ist mehr als alles andere, was ich mir erträumt habe. Weil da, wo ich herkomme und wie wir angefangen haben, wie unterirdisch, ehrlich, das war ein Kampf. Da kriege ich jetzt noch Schweißtropfen, wenn ich daran denke, was wir mitgemacht haben. Und jetzt zu sagen, aber jetzt wäre schon recht, wenn ich die Helene irgendwie einhole. Dann müsste ich sagen, hätte ich den Boden unter die Füße verloren. Also ich habe schon eine Freiheit so mit dem, was jetzt ist. Und ich hoffe, dass ich noch ganz, ganz lang mit Band spielen darf. Und natürlich, dass in Deutschland die Bergbaumusik auch angenommen wird.
Aber das heißt, was ist das konkrete Ziel für Deutschland? Einfach irgendwie
das, was in Österreich ist, einmal zu erreichen, dass man mit Band, Konzerte, also ich spiele schon in Bayern zum Beispiel, das geht ganz gut, mit Band zu spielen, aber ich möchte natürlich, Deutschland ist halt einfach so groß und da möchte man halt einfach, ja, wenn die einmal das heiraten, was wir mit Band machen, weil das ist, ich finde, das ist absolut nicht so ein reiner Schlager, das ist cool, das ist jung, das ist für jung und alt, weil Opas Hitmädel spiele ich auch immer, also eigentlich 2 Stunden eine volle Gaude. Und das wäre das Ziel, das in Deutschland zu verbreiten. Aber ob es mir gelingt oder nicht, das weiß ich nicht. Der da oben passt.
Jetzt komme ich wieder zu der ersten Frage, nämlich dem Lampenfieber. Und deine Antwort war, wenn ich mich recht erinnere, 10 Minuten vorher beginnt das Lampenfieber. Das wäre dann ungefähr, also du hast jetzt den Soundcheck, das wäre dann ungefähr jetzt, zumindest was den Soundcheck betrifft, fängt es jetzt gerade an, das Lampenfieber?
Man hört draußen im Hintergrund schon die Musik. Und bei mir ist es so, es ist jetzt vielleicht gerade jetzt nicht das Lampenfieber, was mich gerade bockt, aber so einfach das, lass mich einfach raus zu meiner Leute, weil das spielt da draußen meine Musik. Das ist immer so der Moment, wenn ich höre, jetzt fängt es an, da fängt es an zu kribbeln einfach. Das ist jetzt das Kribbeln, wo man denkt so, wow, ich bin so süchtig danach und ich freue mich so auf heute.
Okay, das heißt, eben noch im Krone-Studio, im Krone-Interview und gleich auf der Bühne hier in Gmunden. Melissa Naschenweng, wir sagen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir wünschen alles Gute für den jetzigen Auftritt und dass das Lampenfieber nicht so groß wird. Und für Deutschland, für diese Ziele natürlich auch alles Gute und viel Erfolg. Vielen
Dank.
Und Ihnen, liebe Zuschauer, sagen wir wieder herzlichen Dank fürs Zuhören im Podcast und fürs Zuschauen im TV. Und wir hören und sehen uns nächsten Donnerstag hoffentlich wieder. Boom, 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 boom.